Hey Tobias, weißt du, wer der Beat Chance ist?
Bitte wer?
Los einmal.
Beat Chance.
Nein.
Das ist Steffi Buchli, die das ausgesprochen hat, beziehungsweise ihre Stimme. Da haben wir jetzt ja ein bisschen umexperimentiert in der letzten Woche. Ihre Stimme synthetisiert, dass sie Blickartikel vorliest. Und leider klappt es noch nicht bei allen Wörtern. Der Beat Chance wäre der Beat Janssen.
Das macht Sinn, ja.
Aber wir werden dort Regeln hinterlegen, dass es dann funktioniert. Aber Steffi hat uns noch etwas mitgegeben für unseren ersten Podcast.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Prompt Zero, der erste AI-Podcast der Schweiz. Ab sofort regelmäßig auf Blick und den üblichen Plattformen.
Nice. Danke, ja. Steffi. Danke, Kai, Steffi.
Und wenn auch ihr das wollt, austesten, bei jedem Blickartikel hat es oben einen Play-Button. Drückt drauf und gebt das Feedback, ob es euch gefällt oder nicht.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Mein Name ist Tobias Bolzon, Digitalredaktor beim Blick.
Und der Thomas Penke, AI Innovation Lead, auch beim Blick.
Sehr schön. Wir berichten euch regelmäßig über AI-Themen, alles, was die Szene bewegt, alles, was wichtig ist, erfahren ihr bei uns.
Und zwar nicht nur, was weltweit läuft, sondern auch in der Schweiz. Oder man versucht es zumindest.
Prompt Zero.
Du Tobias, zuerst möchte ich mit dir über den Megatrend AI auf dem Handy reden. Da gibt es ja bei Android schon ein paar Sachen, aber du bist jetzt zu Apple gegangen, auf Cupertino, und hast dir zeigen lassen, was dort alles möglich ist mit Apple Intelligence, was soll aufs iPhone kommen. Erzähl doch mal, wie ist das in Amerika?
Ja, wie war es im Apple Park? Man kann sich das vorstellen, so eine Mischung aus Raumschiff und James Bond Basis. Überall stehen dort irgendwelche Sicherheitskräfte. Alles ist so ein bisschen geheimnisvoll. Und überall sind Golfkerle am Umkarren, weil das ganze runde Gebäude, wo man sich dort ja von oben, auch sogar von Satellitenbildern sieht, das ist ein Durchmesser von fast 500 Meter.
Und der Ami läuft ja nicht drum.
Der Ami läuft
nimmt
nicht.
Das Golfkerli.
Und man kann sagen, mein Telefon läuft auch nicht. Ich habe es nämlich vergessen, wo ich einmal mit dem Golfkerli unterwegs war. Und dann ist aber dann doch ein Ami gelaufen, hat es mir nämlich zurückgebracht. Innerhalb von 8 Minuten.
Super, das ist ja dein iPhone 15, eben AI auf dem Handy. Ich habe schon mal das Google Pixel in der Hand gehabt, das ein paar so Funktionen hat, Samsung, jetzt eben auch Apple. Was machen die? Erzähl mal, was ist die Strategie, was Apple da bringt mit Apple Intelligence?
Ja, mal ein bisschen ausholen, genau. AI ist das grosse Thema von allen Handyherstellern. Samsung hat Funktionen vorgestellt, Google hat Funktionen vorgestellt an der I/O-Entwicklerkonferenz im Mai, auch letztes Jahr schon. Und jetzt eben auch Apple. Apple ist, sagt immer, sind ein bisschen spät, late to the party quasi, dazu beikommen. Was sie vorgestellt haben, ist aber nicht Artificial Intelligence, sondern Apple Intelligence.
Ja, dort stimmen ja die Anfangsbuchstaben immerhin. Eben, und Apple late to the party, man sagt ja immer, Apple ist nicht gerade die es zuerst bringen, aber wenn sie es bringen, dann ist es so auf eine Art doppelt sicher, oder dann bringen sie halt die Funktionen wirklich für die Masse. Bis jetzt ist es wirklich so gewesen, dass ich die AI-Funktionen auf den anderen Handys jetzt nicht wirklich so fest gebraucht habe. Schafft Apple das ins Versprechen, das einfach zu machen für die Leute?
Da ist die grosse Frage, die ja noch ein bisschen schwierig ist zu beantworten, weil noch sind die Funktionalitäten auch noch gar nicht integriert. Ich kann mir es zeigen lassen nach der WWDC, Apple Intelligence. Was man zusammenfassen ist, was das quasi Intelligenz hinter dem Ganzen ist, ist, wie Sie es erzählt haben, ist eigentlich so ein semantischer Index, nennen Sie da. Das heisst, es ist eine personalisierte künstliche Intelligenz, die Zugriff hat auf Nutzerdaten, weiss, wer das du bist, weiss, wer das deine Mami ist, deine Nachrichten kennt, deine Mails kennt, deine Fotos kennt und halt durch da quasi alles kann miteinander verbinden. Als Beispiel kann man zum Beispiel eine Anfrage nehmen, wenn muss ich los, um meine Mami abholen. Ein anderes grosses Sprachmodell, wie zum Beispiel ChatGPT, hat zwar ein immenses Weltwissen, also quasi das ganze Wikipedia auswendig, aber hat jede Frage nicht beantworten.
Also meinst du das Mami abholen am Flughafen oder so?
Genau, ja, weil es weiss nicht, wer deine Mami ist, es weiss nicht, wo das muss ich abholen und wieso überhaupt. Und Apple Intelligence, so zumindest verspricht es quasi, der Hersteller weiss halt all die Punkte, kann die alle miteinander verbinden und sagt dann, hey, ja, sie landet um 10 vor 3 und du solltest langsam los, weil es hat Stau auf der A1.
Da gehen natürlich schon Alarmglocken von mir und allen Datenschützern los, wenn Apple Zugriff auf meine Daten hat und das irgendwo in einem Sprachmodell dann verwurschtelt. Security-Bedenken, haben andere Zugriff auf mein Zeug, weiss denn Apple meine privatesten Nachrichten, Bildli und so. Wie tut Apple das, die Bedenken angehen?
Zu Recht, ein guter Instinkt, den du da hast, natürlich. Da sollte auch die Alarmglocke losgehen. Sie haben es so erklärt. Also, einerseits werden all die Modelle laufen lokal auf deinem Gerät. Das heisst, ein Grossteil der Anfragen wird lokal abgearbeitet und die Daten gehören auch weiterhin dir. Also der Softwarechef Craig Federici von Apple hat gesagt, Apple Intelligence kennt zwar deine persönlichen Daten, aber sie sammelt sie nicht. Was das genau bedeutet, eben der semantische Index, quasi die grosse Verknüpfung hinter all diesen Daten, die sind abgespeichert auf deinem iPhone zum Beispiel, dort wo auch alle anderen hochsensible Daten legen, wie zum Beispiel deine Face-ID-Daten, in der sicheren Enklave. Darum, so sagt Apple auch, ist quasi ein Grund, wieso dass die Daten nicht können über mehrere Geräte hinweg synchronisiert werden, so wie du zum Beispiel halt auch musst Face-ID neu einrichten, wenn du ein neues Telefon hast, weil es eben nicht in die Cloud zum Beispiel gesichert wird.
Okay, also du sagst sicher in Cloud auf dem iPhone, aber trotzdem werden die Daten ja irgendwo aufgeladen in eine Cloud, in ein Modell und müssen dort verarbeitet werden. Was ist denn dort Apple seine Strategie?
Genau, das haben sie auch vorgestellt an der WWDC. Es ist quasi eben immer, wenn du so eine Anfrage machst oder etwas willst wissen von Apple Intelligence, dann entscheidet ein kleines Softwarestückchen auf deinem Telefon zum Beispiel, wo das die Anfrage abgehandelt wird. Wird sie lokal bearbeitet oder wird sie in die Cloud geschickt? Und da liegt eben auch so ein bisschen Krux von dem Ganzen begraben. Ja, immer wenn Daten dein Telefon verlassen, dann ist es per se eigentlich schon mal unsicher. Apple hat versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie eine komplett eigene Infrastruktur aufbauen wollen. Private Cloud Compute nennt sich das. Das sind maßgeschneiderte Server mit eigenen Apple-Prozessoren, wo dann eben grössere KI-Modelle drauflaufen, als lokal auf deinem Gerät überhaupt möglich ist. Das heisst, wenn eine Anfrage dann in die Cloud geht, dann wird der zum Beispiel mit Kontext angereichert aus deinen eigenen Daten. Das Modell in der Cloud verarbeitet dann da, schickt Antwort zurück und, so sagt Apple, ist quasi, Daten können gar nicht gespeichert werden, weil es technisch gar nicht möglich ist, weil die Private Cloud Compute Server gar keine Speichermedien haben. Jetzt ist das natürlich so, auch so in der IT-Security-Szene ist immer so ein bisschen das Credo, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das wird Apple eigentlich auch möglich machen. Sie sagen, die Private Cloud Compute Server können jederzeit von unabhängigen Sicherheitsforschern untersucht werden. Das heisst, wie sicher das System denn tatsächlich ist, wird sich dann spätestens zeigen, sobald dort die ersten Ergebnisse vorliegen.
Mhm. Aber ich glaube trotzdem, als Anwender musst du einfach mal Apple einen Vertrauensvorschuss geben, dass da nichts passiert und dann wird rauskommen, was läuft. Jetzt ein bisschen weg vom Technischen mehr zum Praktischen, irgendwie so ein bisschen drei Beispiele, wo man dann die AI kann brauchen auf dem Handy. Also zum Beispiel, ich muss ja nicht ständig meine Mami am Flughafen abholen, aber zum Beispiel E-Mail vervollständigen oder E-Mail schreiben oder SMS. Haben sie zum Beispiel gezeigt an der Keynote? Was sind so drei Sachen, die du noch cool gefunden hast, die man kann mit AI machen? Siri hat ja auch endlich schlau werden und nicht mehr so dumm sein, wie es eben ist.
Genau, Siri wird eigentlich quasi einfach das Interface, wenn man so will, von Apple Intelligence. Was ich spannend gefunden habe oder wo ich sicher Freude habe, wenn das dann kommt und auch wirklich gut funktioniert, ist, dass Apple Intelligence können die Inbox, also den Posteingang, sortieren. Endlich, so wie man es auch schon von anderen Mail-Apps kennt, dass halt wichtige Sachen zuerst sind, dass Sachen gebündelt sind.
Dass meine Mails immer an dich zuerst angezeigt werden, vor dem Rest.
Ja, oder man natürlich dann Ausnahmeregeln macht und sie in einem separaten Ordner landen zum Beispiel, genau.
Weitere Beispiel?
Ein anderes cooles Beispiel ist, dass halt überall, wo du Text schreibst, kannst du den markieren und dann nachher poppt Apple Intelligence auf und fasst den dann nachher entweder zusammen oder er macht einen Eloquenter, also halt irgendwie ein bisschen mit mehr Pep oder lustiger. Das klingt ziemlich cool.
Also wird endlich das Problem vom Drunk Texting gelöst. Das heisst, wenn ich besoffen am Abend irgendetwas will schreiben, dann kommt es nachher besser an als bisher.
Wie gut das auf Schweizerdeutsch funktioniert, wenn du das machst, dann das wird sich noch zeigen müssen natürlich, aber...
Und Bilder kann man, glaube ich, auch erstellen mit der AI.
Genau, die werden alle direkt auf dem Gerät erzeugt, also mit einem Modell, wo eben zum Beispiel auf einem iPhone laufen, sind... Ja, sie sehen ein bisschen komisch aus. Sie sehen ein bisschen altbacken aus, muss man sagen. So ein bisschen wie DALL-E 2 vielleicht, so die letztjährige Version. Es gibt auch bewusst nur so ein bisschen Skizzen und illustrationshafte Zeichnungen.
Ja, also das, was sie in der Apple Keynote gezeigt haben, das ist so ein bisschen, also du siehst wirklich, dass es AI ist. Es ist nicht fotorealistisch.
Richtig,
ja. Das ist auch noch gut.
Das ist auch ein bewusster Entscheid gewesen, wie im Nachgang auch mehrere Apple Manager noch bestätigt haben. Aber es ist, ja, es wirkt ein bisschen komisch. Was lustig ist, ist zum Beispiel das Genmochi-Zeugs. Also halt, wenn du irgendwie eine Katze auf dem Matterhorn haben, dann pack, geht etwa 5 Sekunden, bis vom Prompt dann nachher so ein Emoji hast, wo du kannst verschicken.
Also ich kann selber Emoji zusammenstellen, oder eben nicht nur zusammenstellen, sondern generieren, genau. Nach Lust und Laune. Funktioniert wahrscheinlich dann nur von iPhone zu iPhone?
Ist davon auszugehen, zumindest als die Tap-Back-Reaktionen verschicken, wird es wahrscheinlich einfach als Bild. Das ist ja nicht ein Emoji, das nachher irgendwie in Code integriert ist, so wie eigentlich halt eben die Interoperabilität zwischen Android und iOS überhaupt stand kommt. Auch dort hat es noch einen Haufen Fragen, die offen sind. Auch ob sich da vielleicht mit dem Rich oh fuck, wie heisst
es? RCS.
RCS, genau, ja. Wird ändern.
RCS, das ist ja das, wo auch mit iOS 18 kommt, dass der Austausch von Nachrichten zwischen iPhone und Android besser wird. Läuft jetzt auch, glaube ich, schon mit der Beta. Was mich gerade zu der Frage bringt, die neue AI-Welt bei Apple. A, wann kommt die? Und B, gibt es ja dort, glaube ich, Hürden, Stichwort EU. Aber sagen wir mal zuerst zum Zeitplan. Also, was ich schon weiss, ist, es kommt mit der iOS 18, jetzt ist schon die Developer-Beta draus, irgendwann kommt im Juli die Public-Beta.
Irgendwann im Juli kommt die Public-Beta, das ist richtig. In den vergangenen Jahren ist es meistens ja, spät Ende Juni bis Anfang Mitte Juli gewesen. Es ist nicht davon auszugehen, dass dort Apple Intelligence schon integriert ist. Das, was ich gehört habe, ist, dass später im Sommer die Apple Intelligence-Sachen nach dies nach so ein bisschen Einzug halten und auch dort bei weitem nicht alle Funktionalitäten. An der Keynote hat Apple auch gesagt, dass ein Teil von Apple Intelligence erst nächstes Jahr werde ich kommen. Ja. Was das allerdings genau ist und wie viel da auch vielleicht von diesen Funktionalitäten das ist, das weiss man noch nicht.
Also das
ist,
kennen wir langsam von auch anderen Firmen, OpenAI, es wird mal etwas riesig angekündigt, wo mega geil tönt und nachher wird es ein bisschen abtemperiert. Also eben, du hast schon gesagt, wahrscheinlich kommt es nicht gerade mit dem Start von iOS 18. Dann eben, habe ich auch gehört, es gibt es erst auf Englisch, die ganzen Sprachsachen. Korrekt. Stimmt das? Das heisst also, wir Schweizer, wenn wir das Telefon auf Deutsch eingestellt haben, können es gar nicht brauchen.
Da kann man davon ausgehen, ja, dass es wäre sogar denkbar, dass es außerhalb der USA nicht funktioniert. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ich denke, wenn du das iPhone auf US-Englisch eingestellt hast, dann wird es funktionieren. Und was man aber auch noch sagen muss, jetzt der ganze Hickhack, den Apple hat oder vielmehr immer noch hat mit der EU, der hat jetzt auch zur Folge, dass Apple Intelligence das Jahr sicher überhaupt nicht in die EU wird kommen. Das hat Apple vor kurzem so mitteilt.
Können wir uns freuen, dass wir nicht in der EU sind? Also kommen die Schweizer über das Feature?
Darauf deuten zumindest mehrere Hinweise. Einerseits ist der grosse Hauptpunkt, den Apple angeführt hat, dass man es nicht bringt, dass sie eben die alternativen App Stores haben müssen lancieren im Rahmen des Digital Markets Act, DMA. Und wir haben keine alternative App Stores, das heisst schon mal super. Das ist der erste Hinweis. Und in der Developer Beta 2 hat es jetzt auch das iPhone Mirroring, wo bei uns funktioniert, wo in der EU aber auch verboten worden oder quasi auch angekündigt worden ist, dass es eben erst später kommt.
Weil es ist ja lustig, manchmal gehört die Schweiz bei so Tech-Sachen zu der EU, manchmal nicht. Wir erinnern uns, Twitter-Alternative Threads ist in der Schweiz auch nicht lanciert worden, lang, wie die EU auch nicht. Hingegen eben bei Apple gibt's wieder, sind wir wieder den Sonderfall, wo wir oft sein wollen. eben die alternativen App-Stores gibt's nicht. Ich fände es natürlich cool, wenn die Funktionen kommen, wenn ich es als Schweizer kann ausprobieren kann. Ich finde es immer so ein bisschen Party-crashend, wenn einem irgendetwas Cooles vorgestellt wird und heisst, ja, es geht aber nur in den USA und ihr müsst noch ein Jahr länger warten.
Einen Haken gibt es aber doch auch noch. Um es nämlich überhaupt können, ausprobieren, brauchst du nämlich ein ziemlich neues Gerät, entweder das iPhone 15 Pro oder das 15 Pro Max oder halt ein Mac oder ein iPad mit einem M1-Prozessor.
Was ich nicht habe, also das iPhone 15 schon, aber ich habe noch alte Intel-Macs daheim. Das ist jetzt auch wahnsinnig einschränkend. Und zwar, Apple ist ja auch dafür bekannt gewesen, dass uralte iPhones noch mit neuen iOS-Versionen unterstützt werden. Also was dann zwar so sein wird, aber eben die speziellen Funktionen, die gibt es dann nur auf den neuesten Geräten. Das wird die Nutzung relativ stark einschränken. Nimm ich an, dass also nur ein kleiner Teil der Leute das wirklich ausprobieren kann.
Ja, es sind natürlich auch Stimmen laut geworden, dass Apple mit dieser Taktik einfach dir ein neues iPhone verkaufen zum Beispiel. Ich habe die Frage natürlich auch gestellt, habe viel zu dem Thema gelesen. Sie drucken sich ein bisschen von dieser Antwort, sagen nicht wirklich bis ins Detail genau, wieso, dass man es jetzt nicht auf ältere Geräte bringt. Ich habe aber eine Aussage gefunden vom KI-Chef von Apple, vom John Gianandrea. Der hat gesagt, ja, es wäre schon in der Theorie schon möglich, um es auch auf ältere Geräte zu bringen. Es wäre aber zu langsam, dass es Sinn macht. Das heisst wahrscheinlich, ja, wenn du dann halt dein Genmoji willst kreieren, dann geht es halt nicht 5 Sekunden, sondern vielleicht 15 Sekunden. Und dort findet dann Apple vielleicht so, meh, bringt irgendwie, bringt nichts.
Vielleicht abschliessend, ja, vielleicht abschliessend zur Frage Mobile Phones und AI. Du hast alles schon ausprobiert. Eben, es gibt Google Pixel, es gibt Samsung Galaxy, wo auch viel mit AI geworben haben. Es gibt jetzt neue Apple Intelligence. Findest du, das kann man vergleichen? Findest du, man kann sagen, wer es am besten macht und wer nicht? Was ist da deine Meinung?
Ja, ich finde schon, man kann es vergleichen. Auch die anderen, wie zum Beispiel Google, haben einen ähnlichen Ansatz. Sie machen es auch viel mit lokale Modell auf dem Pixel-Cat. Gewisse Sachen funktionieren auch dort in der Cloud, weil es grössere Modelle brauchen. Irgendwie unterm Strich wirkt es ein bisschen so, als ob Apple so das ganze Apple-Intelligence-Zeug eigentlich lieber erst nächstes Jahr vorgestellt hätte. Also so habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt nach der Keynote auch. Das war so ein bisschen der Tenor gewesen. Vielleicht hat man es auch gemacht, um einfach vor allem Investoren befriedigen, weil halt eben auch AI, ja, also ich glaube,
wenn du heute Keynote machst und nichts zu AI erzählst, dann ist das nicht gut.
Dann hoppla schon, genau. Und ich glaube, das war ein wichtiges Signal für die Investoren. Jetzt ja, muss natürlich Apple auch noch Nutzer können, wirklich davon überzeugen.
Also was ja bei Apple dann immer noch besonders ist, ist, sie haben eine wahnsinnig grosse Nutzerbasis, oder? Und wenn Apple etwas bringt, dann hat es meistens immer viel mehr User, als wenn ein anderer Hersteller etwas bringt. Also ich habe ja auch ein iPhone im Sack und ich bin wirklich auf zwei Sachen gespannt. Ich frage mich, werde ich Siri endlich brauchen, weil das mache ich eigentlich bis heute praktisch nicht. Und da bin ich noch auf das Foto-Feature gespannt, wo man kann irgendwelche unerwünschte Objekte aus irgendwelchen Ferienfotos oder so rauslöschen, wie gut das funktioniert. Tobias, eine ganz andere Frage. Wie steht es eigentlich um dein musikalisches Talent?
Also mein grösster Erfolg ist sicher der Blockflötenunterricht im Kindergarten gewesen. Dort habe ich beim einen Lied 3 Sternchen bekommen.
Hast du auch auf den Nasenlöchern Blockflöte gespielt als Kind?
Ja.
Ich habe sogar mit zwei, genau, mit zwei Flöten. Aber reden wir doch über AI. Und zwar, da gibt es jetzt eine kleine Unterstützung für so Leute wie uns, die noch Blockflöte spielen können. Du hast uns etwas mitgebracht.
Genau, ich habe umgespielt mit Suno. Das ist ein AI-Dienst, der Musik generieren kann. Anhand von einer Aufforderung versucht, aus aktuellem Anlass ein bisschen das EM-Thema aufzugreifen. Schweiz gegen Italien steht da und wir hören einfach
mal rein. Das Achtelfinal, das am Samstagabend stattfindet, das heisst, wenn ihr den Podcast vorher hört, dann sind wir alle noch gespannt. Und wenn er halt nachher ist, hoffen wir, dass das Lied immer noch passt.
Genau.
Darum erklingen die Rufe, Schweiz gegen Italien, wir stehen bereit. 11 gegen 11, das Herz in der Brust, heute geht's um alles, kein Zurück, nur Mut. Der Traum lebt in uns allen, ein Schritt bis ins Achtelfinal. Die Hoffnung in den Augen, gemeinsam sind wir stark, wir fallen nicht. Wir fallen. Zusammen sind wir groß, Italien, wir sind bereit, wir kämpfen bis zum Schluss. In jedem Herz ein Feuer, das brennt für unser Land. Schweiz, wir sind eins, wir kämpfen nach dem Sieg, Hand in Hand.
Hey, ich finde es mega realistisch. Ich nehme an, du hast da Stunden mit dem Prompter verbraucht, bis das Lied gestanden ist.
Es sind vielleicht etwa 45 Sekunden gewesen und etwa 30 Sekunden von dem Ganzen habe ich damit aufgewendet, zu warten, bis es fertig ist.
Ich finde es im Fall wahnsinnig überzeugend, so Song-Generatoren. Ich meine, also wir kennen generierte Bilder, wir kennen generierte Texte oder Videos. Das hat überall ein bisschen den Anschein, teils von AI und man sieht es ein bisschen. Aber bei den Songs, also hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich überhaupt nichts vom Thema verstehe. Aber wenn mir so ein Song unterjubelt, ich würde nicht denken, gerade der erste eben Gedanke, dass, oh, das ist AI und so. Ich würde denken, wow, krass.
Ja, es ist wirklich krass. Also ich glaube, es ist sehr radikal einfaches Tool, zum schnell irgendwie Musik machen. Du gibst aber natürlich auch sehr viel Kontrollen ab. Also ich habe nicht so das Feinjustieren, der fehlt natürlich. Oder es spuckt halt einfach, es ist eine Maschine, es ist eine Blackbox, du tippst etwas ein und es spuckt etwas aus.
Ich habe natürlich auch schon mit Suno umgespielt und der Witz ist, also wir haben ja gerade das Beispiel auf Hochdeutsch gehört. Man kann natürlich logischerweise auch auf Englisch Sachen generieren, aber auch auf Schweizerdeutsch.
Mhm.
Das kommt auch noch lustig raus, amüs mit den verschiedenen Dialekten.
Bisschen weniger überzeugend dort.
Ja, und der Witz ist ja am Ganzen, es ist mehr oder weniger gratis zum Probieren. Also wenn ihr Suno ergoogelt und dann dort umspielt, das ist wirklich, man kann ganze Nachmittag oder Tag damit verbringen.
Das ist so. Jetzt droht Suno und auch Udio, wo ein ähnliches Tool ist, aber ziemlich ungemacht, weil Plattenfirmen wie Sony Music, Universal und UMG und auch Warner Records haben die beiden keine Musikgeneratoren-Dienst verklagt.
Lass mich raten. Und wahrscheinlich haben die AIs vorher sich einfach schamlos bei allen Künstlern bedient und irgendwelche Musik abgesaugt von YouTube oder wo auch immer und damit ihre Modelle trainiert.
Das ist natürlich der Vorwurf von diesen Plattenfirmen. Wie dass die Modelle allerdings trainiert worden sind, das weiss man nicht, weil sowohl weder Suno noch Udio hat irgendwie öffentlich etwas bekannt gegeben zu ihren Trainingsdaten. Brisant, was man da auch noch sagen muss, involviert als angeklagte Firma ist auch Microsoft, weil die haben eine Partnerschaft mit Suno, die hängen da also quasi ein bisschen mit drin. Und ja, dann hat es so in der Anklageschrift einen ganzen Haufen Beispiele. Also es hat Songs, die dann halt tönen wie Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You. Es hat Musik von Green Day, von ja, ganzen Haufen weiteren Künstler, Chuck Berry, Coldplay, Michael Jackson, Sting, wo alle quasi ein Rip-Off, und man muss wirklich sagen, ein sehr deutlicher Rip-Off vom Original haben.
Ja, und da muss man gerade nicht nur englischsprachige Musiker bringen. Ich habe auch mal rumgespielt und habe auf Deutsch etwas generiert. Es hat eigentlich 1:1 wie Sportfreunde Stiller getönt. Ich glaube, das mit diesen Klagen ist ja nichts Neues in der AI-Welt. Wir kennen es. Angefangen hat es mit den Künstlern, die wegen Bilder geklagt haben, beziehungsweise die Rechteinhaber der alten Maler, die Firmen wie Midjourney verklagt haben. Dann geht es weiter, Text, dort ist ja gerade der berühmte Rechtsstreit, den die New York Times mit OpenAI hat. Die sagen, hey, ihr habt eure Textmodelle mit unseren Artikeln trainiert. Wir wollen da Stutz sehen dafür. Das ist noch ongoing. Da weiss man, glaube ich, jetzt nichts. Und eben, aktuell ist der Fall mit der Musik und wahrscheinlich dazu. Und dann wird später dann auch noch, wird es im ganzen Videobereich sicher auch noch Klagen geben, wenn dann das mehr durchgesetzt ist. Dort hat es ja das berühmte Quote gegeben von der OpenAI-CTO, Mira Murati, wo damals auf eine Frage von einer Journalistin nicht gewusst hat, eben jetzt OpenAI YouTube absaugt und ihr Modell damit trainiert oder nicht. Also ich glaube, es ist auch plausibel und verständlich, dass die Leute halt wollen, ein bisschen Geld abzuwacken aus diesen von diesen AI-Firmen, die halt auch sehr viel Geld machen. Um was für Beträge geht es jetzt da bei dieser Audioklage von Suno und Udo?
Ja, potenziell um Milliarden von Dollar, weil die Musiklabels fordern von Suno und Udo erstens mal Unterlassungserklärung, dass da einstellen und Schadenersatz von 150.000 US-Dollar, aber pro Aufnahme, also pro Sache, die ausgespuckt worden sind. Ja, das könnte natürlich sehr viel oder sehr grosse Auswirkungen haben. Keine Unternehmen, die haben sich dann auch im Nachgang zu dieser Klage auf die Fair-Use-Regeln berufen. Das gibt es im US-Urheberrecht. Die sagt man ja, man darf eigentlich auch dann urheberrechtlich geschütztes Material nutzen, wenn es der öffentlichen Bildung oder der Anregung von geistiger Produktion dient. Ob die Klausel da greift, das ist ja zweifelhaft. Man weiß halt nicht, wo die Daten her sind, aber wenn sie massenhaft Daten abgegriffen haben, zu kommerziellen Zwecken, ja, dann ist das schon ein ziemlich grosses Ding.
Also ich glaube, der Fall ist klar. Wir müssen die Modelle jetzt noch nutzen, solange sie noch online sind, bevor sie abgeschaltet werden, eventuell. Ihr dürft uns natürlich auch eure Kreationen schicken auf input@promptzero.ch. Da könnt ihr sowieso alles hinschicken. Lob, Kritik, Feedback oder Inputs für uns, um was wir mal uns kümmern sollen. Und das werden wir dann in den nächsten Sendungen aufnehmen.
Und nach der Pause reden wir mit der Angela Müller rund um Wahlen, KI und Deepfakes. Das ist der AI-Podcast Prompt Zero. Wir haben heute einen Gast, das ist Angela Müller. Sie ist Geschäftsleiterin von Algorithm Watch Schweiz, eine NGO, die sich mit den Auswirkungen von Algorithmen und AI auf Menschen und Gesellschaft beschäftigt.
Und wir reden mit ihr vor allem über Gefahren bei Grossereignissen, wie zum Beispiel den US-Wahlen.
Mhm. Angela, bist du schon mal auf einen KI-generierten Inhalt reingefallen?
Ja, wahrscheinlich ist mir das auch schon passiert. Und das Schlimme finde ich eigentlich die Beispiele, wo ich es mir gar nicht bewusst war.
Kannst du sagen, wo das da schon passiert ist, oder?
Also ich glaube, wo es mir sicher oder vielen von uns im Moment passiert ist, dass wir einen Text lesen, die gar nicht wirklich von einem Menschen sind. Manchmal merkt man es ja dann irgendwie schon ein bisschen. Gerade wenn man die Person kennt, die eigentlich die Verfasserin oder der Verfasser ist. Ich glaube, bei Bildern bin ich jetzt nicht so eine extreme Social-Media-Nutzerin, dass ich da die ganze Zeit drüber stolpere, aber weil ich mich natürlich beruflich damit befasse, haben wir da schon sehr, sehr viele eindrückliche Beispiele gesehen, gerade eben aus dem Bereich auch von der Politik.
Mhm. Ich bin das erste Mal reingehalten auf den Papst mit dieser Puffy-Downer-Jacke. Es hat überzeugend und plausibel ausgesehen genug. Jetzt kann man sagen, ja, easy, der Papst in der Downer-Jacke, da tut ja niemandem weh. Wo siehst du denn Gefahren von solchen mit KI erzeugten Bildern?
Also ich glaube, wichtig ist zu sagen, KI oder die KI-generierten Bilder machen natürlich nicht unsere Demokratie kaputt. Das heisst, wenn wir unsere Demokratie würden, kaputt gehen, dann glaube ich, müssen wir uns schon selber dafür verantwortlich machen. Das finde ich mal wichtig zu sagen. Aber die Tools, eben, sei es Bildgeneratoren oder auch Chatbots, Stimmgeneratoren, Videogeneratoren etc., machen es natürlich sehr, sehr viel einfacher, falsche Inhalte zu generieren und zu verbreiten. Sie entstehen auch nicht durch Technologie, sondern es ist ein Mensch dahinter, der die Absicht hat, da falsche Inhalte zu erstellen. Aber sie machen es einfacher. Und dass das kann einen Einfluss haben auf Meinungsbildung, ja, ist sicher da, oder einfach, das kann genutzt werden für sogenannte Negativkampagnen.
In den USA stehen ja das Jahr die Wahlen an, Präsidentschaftswahlen im November, und jetzt bereitet man sich auch ein bisschen Fake News und KI-mässig darauf vor, zum Beispiel bei den grossen Bildgeneratoren wie Midjourney kann man jetzt nicht mehr irgendwie den küssenden Biden und Trump machen. Geht das in die richtige Richtung für dich, oder was müsste da alles passieren?
Also ich glaube, es ist sicher gut, wenn Konzerne, die so ein System anbieten, auch Verantwortung übernehmen. Ich finde jetzt aber schon, das zeigt natürlich sehr, sehr gut. Eigentlich bringen sie ein System auf den Markt, wo gar noch nicht reif sind für den Markt, oder? Und wo Tür und Tor auch öffnet für Missbrauch. Also gerade ein System, wo man kann eine künstliche Stimme generieren von einer Person oder also ihr eine Aussage ins Maul legen. Da muss ich schon hart darüber nachdenken, was gibt es jetzt überhaupt eine Anwendung, die nicht missbräuchlich ist von diesem System. Und das heisst, sie bringen dieses System auf den Markt, eigentlich bevor sie reif sind. Und jetzt müssen sie sich wie selber wieder einschränken. Ich glaube, sie hätten vielleicht besser vorher auch die Risiken evaluiert und vor allem alles Mögliche unternommen, um die zu reduzieren. Ich glaube, es zeigt auch, das wird jetzt gemacht für die US-Wahlen. Aber was ist mit allen anderen Wahlen auf der Welt? Das ist natürlich jetzt auch ein bestimmter Fokus. Also ich glaube, es zeigt auch die technischen Lösungen, die man jetzt vielleicht machen kann, um eigentlich wieder das grosse Missbrauchspotenzial im Nachhinein doch wieder einschränken, die werden allein nicht die Herausforderungen lösen. Also die werden auch nicht die gesellschaftlichen Herausforderungen und gesellschaftlichen Probleme lösen. Wir müssen als Gesellschaft darüber nachdenken, wie wir mit dem umgehen und wie wir das angehen. Und dann vielleicht, wo kann uns Technologie helfen, aber nicht denken, dass wir mit technischen Lösungen allein jetzt ein Problem wie Manipulation von Meinungsbildung oder Verbreitung von Desinformation werden können lösen.
Algorithm Watch hat 2023 auch untersucht, wie zuverlässig Chatbots und KI-gestützte Suchmaschinen Informationen zu Wahlen hier in der Schweiz liefern. Zu was für einem Schluss bist du da gekommen?
Ja, genau. Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Auch zu sagen, wir reden jetzt oft von Bildgeneratoren etc. Das zeigt natürlich sehr, sehr eindrücklich, so auch die Macht der Bilder, oder wie man kann versuchen, Meinungen zu manipulieren. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Anwendungen von Algorithmen und KI, die einen Einfluss zumindest können haben auf unsere Meinungsbildung und Demokratie. Also angefangen nur schon bei Social Media Algorithmen. Auch dort tun die Algorithmen uns Inhalt empfehlen, so dass wir möglichst lange auf der Plattform sind. Auch Suchmaschinen empfehlen, dort sagen die Links KI gesteuert. Und genau, was wir jetzt untersucht haben, ist ein anderes Beispiel. Nämlich haben wir ja jetzt in den letzten Jahren eindrückliche Beispiele gesehen von so KI-Chatbots, wo man kann Text generieren kann. Und man auch kann in dem Sinne noch Informationen suchen. Was wir jetzt zunehmend sehen, ist, dass die KI-Chatbots eben auf Suchmaschinen integriert werden. Man muss aber gleich verstehen, die KI-Chatbots, die nicht irgendwie Copy-Paste machen von einer zuverlässigen Quelle, sondern sie dort statistisch Wahrscheinlichkeit berechnen, was ist eigentlich das nächste Wort, das folgt in dem Satz. Das führt eben auch dazu, dass sie nicht immer zuverlässig Auskunft geben oder Informationen können bereitstellen können. Und jetzt kommen jetzt aber zunehmend Suchmaschinen integriert daher, und das vermittelt uns natürlich als Nutzende schon den Eindruck, dass das jetzt ganz verlässliche Information ist. Und ich glaube, das ist besonders im Kontext von Wahlen sehr wichtig, wo wir eben den Zugang zu verlässlichen Informationen brauchen. Jetzt, was wir gemacht haben, wir haben im Vorfeld von der Wahlen in der Schweiz eine Recherche gemacht, wo wir untersucht haben, wie tut sich denn ein Chatbot, der auf der Suchmaschine Bing integriert ist, verhalten, wenn man so Fragen stellt zu Kandidierenden, zu Parteien etc.
Und was ist dort rausgekommen?
Wir haben herausgefunden, dass die Antworten vom Chatbot sind zu oft entweder falsch oder veraltet oder irreführend, dass es im Moment nicht eine gute Idee ist, sich also um einen Ort über Wahlen zu informieren, über auch so sensitive Bereiche wie Wahlen zu informieren. Zum Teil hat der Chatbot über kandidierende Skandal erfunden. Also es gibt sehr viele prickelnde Beispiele, die wirklich sich sehr, sehr plausibel angehört haben, aber einfach kreuzfalsch und sozusagen erfunden gewesen sind. Und das zeigt einfach, oder das System, das auf einer Suchmaschine daherkommt und eigentlich dann nicht verlässliche Informationen bietet, ich glaube, das ist schon, das wird schon relevant, auch für unsere Meinungsbildung.
Da kann man ja einfach sagen, zum Glück ist Bing, hat Bing so einen kleinen Marktanteil, dass wenig Leute brauchen bei der Suche. Nein, Spass beiseite. Das ist schon so etwas, und zwar, das merken wir ja auch bei der täglichen Arbeit, die AI kann dir eine Fake News oder etwas Erfundenes relativ plausibel und schön anzeigen, wie halt auch richtige Sachen, und du siehst dann auf den ersten Blick nicht, was ist falsch, was ist nicht falsch. Man muss wirklich selber an mein Hirn einschalten und überlegen. Und ich sage jetzt mal, wenn, oder ich hoffe zumindest, dass zum Beispiel wenn Journalisten so Sachen sehen und sich informieren, dass sie dann ein bisschen recherchieren, wo wir das Problem sehen, also ich jedenfalls, ist halt auf Social Media, wo dann so Bilder oder halt Informationen rasend schnell verbreitet werden, weil es einen gewissen Narrativ trifft und man wird dann fast nicht mehr her, so eine Fake News einzufangen.
Ja, ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Punkt, oder? Also Desinformation etc. ist ja auch nicht der Weg, dass man die verbietet. Also das ist auch nicht ein gangbarer Weg in Demokratie. Lügen darf auch nicht verboten sein. Das heisst, Menschen, die einmal eine Lüge in die Welt setzen oder eine falsche Information, das ist nicht das, was wir jetzt davor reden, sondern die Frage ist, was ist, wenn wir jetzt Technologien haben, die einfach die falschen Informationen rasant verbreiten und das sehr, sehr einfach machen und zum Teil ja dann nicht nur der User dahinter steckt, sondern eben Social Media Algorithmen etc. etc. Und dass das dann einen Einfluss hat auf Meinungsbildung, wenn wir uns bewusst machen, dass die Social Media Plattformen natürlich Millionen bzw. Milliarden von Users haben.
Glaubst du denn, was für langfristige Auswirkungen, dass so KI-Fehlinformationen können aufs Vertrauen im Wahlprozess und ultimativ auch auf die Demokratie haben?
Also ich glaube, mir ist es wichtig zu sagen, es geht mir nicht nur so um ein Zukunftsszenario, was es irgendwann in der Zukunft machen soll, sondern wirklich, was es auch schon im Hier und Jetzt macht. Und ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst sein. Wie gesagt, unsere Untersuchung ist zu den Wahlen letztes Jahr in der Schweiz gewesen und schon dort haben wir das Potenzial auch gesehen. Aber ich denke schon, dass es ein eindrücklicher Fall ist, wenn man jetzt auf eine Suchmaschine geht und praktischerweise nicht mehr 30'000 Links bekommt, sondern eine Sprechblase, die dann sogar noch so ein bisschen so daherkommt, mit Fußnoten etc., als wäre das alles verlässlich. Und wir werden wie mit dem abgespissen. Und also um das, ja, also ich glaube, das wird auch sich dann halt schon einschleichen, dass man mit dieser Information dann erstmal zufrieden ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich glaube, wird für die Meinungsbildung, für eine informierte und für eine verlässliche Meinungsbildung eine grosse Herausforderung werden.
Ich glaube ja, dass Gefahr vor allem dort, das hast ja du vorher gesagt, dort besteht, wo man es nicht so offensichtlich ist. Also so zwei Beispiele, die ja dann relativ schnell in der Presse und in der Öffentlichkeit waren, ist die FDP gewesen, wo ein KI-generiertes Wahlplakat gemacht hat, bildmässig, und Andreas Glarner von der SVP, wo ein Fake-Video mit der Sibylle Aslan von Basel erstellt hat. Das ist dann eher so ein Gag. Man hat es eigentlich gesehen, dass es Fake ist. Es ist trotzdem rum natürlich, weil sie einen lustig gefunden haben. Aber eben, das ist wahrscheinlich dann nicht die Gefahr, sondern es ist eher dort, wo man es dann halt nicht merkt.
Ja, also beziehungsweise müssen wir jetzt alle Beteiligten fragen, ob alle gefunden haben, das ist jetzt nur ein lustiger Gag. So, ich finde es auch wichtig, dass man die Menschen in die Pflicht nimmt, die das erstellt haben, oder? Also die Nutzerinnen und Nutzer, strafrechtlich etc., Persönlichkeitsverletzungen. Aber wichtig ist einfach schon auch zu sagen, man muss auch die Anbieter in die Pflicht nehmen. Ich meine, gewisse Systeme laden natürlich einfach ein zu missbräuchlicher Nutzung. Und die können dann auch nicht einfach sagen, auf Seite 543 von ihren AGB, ja, wir dürfen da missbräuchliche Nutzung ausschliessen und darum auch Haftung ausschliessen. Das ist ein riesen Machtungleichgewicht auch. Und darum finde ich es wichtig, sozusagen auch darüber nachzudenken, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn eben so, ja, so falsche Inhalte in Umlauf gebracht werden. Und jetzt kann man schon sagen, bei gewissen, ja, das ist ja offensichtlich erkennbar. Ich glaube, für die Betroffenen ist es nochmal vielleicht eine andere Perspektive. Die würden dann nicht nur das immer als Gag beantworten. Plus kann es auch nicht sein, dass wir jetzt sagen müssen, ja, die Leute müssen halt gut werden im Erkennen von falschen Inhalten. Und dann haben wir das Problem nicht. Also ich glaube, das wäre eine völlig falsche Abschiebung von Verantwortung jetzt auf uns als Menschen, die dann sozusagen jeden Inhalt durchleuchten und einen Faktencheck machen.
Ich glaube, es kommt wirklich, es ist eine neue Qualität, also im negativen Sinn von Fake News, die wir versuchen. Also eben Fake News hat es schon immer gegeben, man hat schon immer mit Photoshop oder mit viel Aufwand etwas Falsches machen. Jetzt ist es einfach halt viel einfacher geworden. Man kann mit ein paar Prompts innerhalb von Minuten oder Sekunden sogar irgendeinen Gag in die Welt setzen und jemandem schaden. Und merkt ihr das bei eurer Organisation, dass da das zunimmt? Was ist da der Stand?
Ja, das merken wir. Wir merken auch, dass so die davon betroffen sind, dass es schon nicht einfach quer der Gesellschaft geht, sondern dass oft einfach auch Leute dann davon betroffen sind, die sich vielleicht weniger gut wehren können, wo sonst schon ein gewisses Machtungleichgewicht rum ist. Also es ist nicht so, dass, ja, also jetzt eben gerade, wenn man zum Beispiel von Fake Porn oder so redet, das ist nicht so, dass das alle betrifft. Und das ist natürlich auch ein Problem, oder? Wie kann man dagegen vorgehen, etc.? Das ist wahnsinnig schwierig, gerade für Leute, die so betroffen sind, die jetzt vielleicht nicht Donald Trump sind oder Taylor Swift.
Also wo nicht so grosse Media-Attention drauf ist, wo dann viele Journalisten herausfinden, hey, das ist Fake, sondern halt eben, wo du hast jetzt das Beispiel Fake Porn genannt, also ist das auf dem Pausenplatz in der Schule oder betrifft das?
Zum Beispiel, genau, wir haben einen eindrücklichen Fall gewesen, aus Spanien und das ist sicher nur ein Beispiel von vielen, wo wirklich dann auch Teenager betroffen sind etc. Aber ich meine, wir haben im Moment wahnsinnig viel Konfliktherd oder Konfliktgebiet auf der Welt, wo ja, wo natürlich das dann sehr, sehr irreführend kann sein. Wir kennen alle die Macht der Bilder, oder? Auch wenn ein Bild falsch ist und auch wenn im Nachhinein aufgedeckt wird, das ist vielleicht falsch gewesen. Die Meinungen sind gemacht und das Bild ist eingebrannt.
Ja, die zweite Meldung erreicht meistens auch sehr viel weniger ein grosses Publikum, genau, natürlich als die erste.
Genau.
Was würdest du jetzt uns User empfehlen von KI? Also wir können ja nicht darauf um, wir können nicht sagen, hey, brauchen es nicht. Wir müssen die Suchmaschine brauchen. Irgendwann kommt der KI-Assistent auf Google. Wie müssen wir damit umgehen in Zukunft? Müssen wir kritischer werden? Oder was ist da deine Empfehlung?
Also ich glaube, kritische Nutzung ist sicher gut. Es geht ja überhaupt nicht darum, die Technologie zu verbieten. Sondern ich glaube, erstens muss es vom User ja eine kritische Nutzung geben. Aber dann ist nochmal mein Punkt zu sagen, die Verantwortung kann nicht auf unseren individuellen Schultern liegen. Wir müssen den Anbieter in die Pflicht nehmen, was sie App für System dürfen auf den Markt bringen und unter welchen Bedingungen dass sie das dürfen und was für Bedingungen so ein System auch muss erfüllen. Und wir müssen sicher auch Politik in die Pflicht nehmen, dass einfach auch Regeln und Rahmenbedingungen gesetzt werden, unter denen die Systeme auch eingesetzt werden können. Das finde ich sehr wichtigen Punkt.
Danke vielmals, Angela Müller.
Danke vielmals.
Danke fürs Gespräch.
Prompt Zero. Ein Community-Mail.